Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen auch. Ich muss sie mal gerade zur Seite legen. Melli hat uns gerade schon eine wunderbare Einführung dazu gegeben, was Fokus bei Kameras bedeutet. Und ich bin sehr dankbar, dass sie das gemacht hat, dass sie über dieses Thema redet, die sich damit auskennt, die gerne fotografiert und das nicht jemandem wie mir überlässt, der doch ziemlich wenig Ahnung von Kameras hat. Sowohl was das Bedienen dieser Geräte angeht, noch wenn ich im Bild einer Kamera bin und irgendwie lächeln soll. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass Melli das gemacht hat, denn damit wollen wir es heute auseinandersetzen. Auf den Fokus kommt es an. Bevor ich starte, möchte ich noch einmal ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich will dir danken, dass wir hier sein können. Ich will dir danken, dass wir Gottesdienst in deinem Namen hier feiern dürfen. Ich will dir danken, dass wir jetzt auf dich und auf dein Wort hören können, hören dürfen, dass wir diese Möglichkeit dazu haben. Ich will dir danken für jeden, der sich einbringt, dass das möglich ist, für jeden, der sich darauf vorbereitet hat, für jeden, der auch hinter den Kulissen am Mitwirken ist. Und ich danke dir, dass du zugesagt hast, dass du mit deinem Geist unter uns gegenwärtig bist. Du bist derjenige, um den es geht. Und das bitte ich dich jetzt auch, dass wir ja unseren Fokus auf dich richten können. Bitte schenke jetzt einfach mir die richtigen Worte, damit das gut umgesetzt werden kann. Gebrauche du mich als Werkzeug, damit du verherrlicht wirst. Darum soll es gehen. Ich bitte dich, nimm alles weg, was uns von dir ablenken will. Richte unsere Herzen und Sinne auf dich aus. In der Kraft deines Namens, Jesus, bete ich das und will dich loben. Amen. Auf den Fokus kommt es an. Das ist das Thema für heute. Und um uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, möchte ich euch heute mit in ein Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium nehmen. Ihr seht es da schon angeschrieben, Lukas 19, die Verse 11 bis 27. Und bevor ich diese Stelle mit uns lese, möchte ich uns noch kurz sagen, in welche Situation Jesus dieses Gleichnis, mit dem wir uns heute auseinandersetzen, gesprochen hat. Innerhalb des Lukas-Evangeliums befinden wir uns an einer fortgeschrittenen Position. Denn Jesus hat dieses Gleichnis relativ zu Ende seines Lebens auf der Erde erzählt, vielleicht so anderthalb Wochen vor der Kreuzigung. Er befindet sich gerade in Jericho und ist auf dem Weg nach Jerusalem, um dort dann den Weg mit der Kreuzigung auf sich zu nehmen. Und Jericho ist nicht weit weg von Jerusalem. Das sind noch ungefähr 25 Kilometer Entfernung. Direkt bevor Jesus das Gleichnis erzählt, hat er zwei sehr bemerkenswerte Begegnungen. Zwei Außenseiter in der Gesellschaft, nämlich einmal ein blinder Bettler und der reiche Zolleinnehmer Zachäus, reagieren auf Jesus so, wie das Volk Israel es hätte tun sollen, es aber nicht gemacht hat. Die beiden Außenseiter nehmen Jesus als ihren Erlöser an und setzen ihre Hoffnung auf ihn. Zum Ende der Begegnung mit Zachäus sagt Jesus Folgendes: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und da klingelt es im Gedächtnis bei dem Volk Israel. Sie gelten ja alle als Söhne Abrahams. Und da war diese Erwartungshaltung im Volk. Jetzt ist Jesus kurz vor Jerusalem. Der große Tag, er steht kurz bevor. Wenn er dort eintrifft, dann endlich ist das Große, das Majestätische, das sichtbare Reich Gottes aufgebaut. Und wir als Volk Israel werden endlich den Platz einnehmen, der uns gebührt. Die Römer werden nicht mehr über uns herrschen, sondern wir werden die Herrschaft gemeinsam mit Gott antreten. Das ist die Vorstellung, das ist die Erwartung des Volkes Israel. Und in diese Erwartungshaltung hinein kommt dann folgendes Gleichnis. Jesus fuhr mit einem Gleichnis fort. Weil er so nahe vor Jerusalem war, meinten seine Zuhörer nämlich, der Anbruch des Reiches Gottes stehe unmittelbar bevor. Er sagte: Ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem 1 Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Doch die Bürger des Landes hassten ihn. Sie schickten eine Abordnung hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Trotzdem wurde er zum König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte erfahren, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr. Du sollst über 5 Städte bestimmen, sagte er. Doch der nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es in einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und ernte, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld da nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Und er wandte sich zu den Umstehenden und sagte, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfund hat. Aber Herr, wandten sie ein, er hat doch schon 10. Ich sage euch, erwiderte er, jedem, der hat, wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird doch das genommen, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, holt sie her und bringt sie vor meinen Augen um. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, nachdem ich dieses Gleichnis vorgelesen habe. Es gibt in der Bibel im Matthäus-Evangelium noch ein sehr, sehr ähnliches Gleichnis, das mit 3 Dienern erzählt wird. Da kriegt einer 5 Talente, einer 2, wieder andere 1. Dieses Gleichnis aus Matthäus ist in der Regel besser bekannt als das, was ich eben vorgelesen habe. Es ist nicht 100% sicher zu sagen, ob es sich um ein Gleichnis handelt, welches mit ein paar Unterschieden und vielen Gemeinsamkeiten wiedergegeben wird, oder ob es 2 verschiedene Gleichnisse sind. Nach längerer Auseinandersetzung halte ich es für wahrscheinlicher, dass es 2 verschiedene sind. Dafür sind die Unterschiede dann doch zu markant und auch die Zielrichtung jeweils ist eine etwas andere. Bei näherem Hinsehen lassen sich in dem eben gelesenen Gleichnis viele spannende Details erkennen. Und das schauen wir uns nun an. Fangen wir mal von vorne an. Mit dem ersten Vers bringt Lukas einen ganz zentralen Grund zum Ausdruck, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Er möchte klarstellen, dass das Reich Gottes nicht unmittelbar vor der Vollendung steht, also diese Erwartungshaltung, die im Volk Israel war. Hier in dem Text steht etwas von Anbruch des Reiches Gottes, wörtlich das sichtbare Erscheinen der Königsherrschaft von Gott. Die Juden erwarten nichts anderes, als dass Israel aufgerichtet und befreit wird, dass ein für alle Menschen neues Zeitalter anbricht. Jesus macht aber deutlich, das, was das Volk Israel erwartet oder so, wie sie es erwarten, so wird es nicht eintreffen. Und die Art und Weise, wie Jesus das klarstellt, das ist wie so oft durch ein Gleichnis. In diesem Gleichnis geht es um einen vornehmen Mann, der sich anschickt, König zu werden. Bevor er das tut, reist er aber erstmal weg, gibt seinen Dienern ein wenig Geld. Und das ist im Übrigen gar nicht so wenig Geld, was der denen gibt. Denn 1 Pfund sind etwas mehr als 3 Monatslöhne. Wenn man das auf den Durchschnittsverdienst von uns heute zu übertragen versucht, dann sind das vielleicht etwa 10.000 Euro. Also das ist schon ein akzeptables Sümmchen. Und genau dieses gleiche Sümmchen erhält jeder von den Dienern. Dann folgt etwas, was für uns aus heutiger Perspektive vermutlich ganz, ganz eigenartig wirkt. Da will jemand König werden und ist dann erstmal für einige Zeit aus dem Land weg. Ist irgendwie eine seltsame Vorstellung. Das ist damals aber tatsächlich ein völlig normaler Hergang gewesen, denn es war notwendig, dass man einmal nach Rom reisen musste, um dort die Königswürde zu empfangen. Um das zu verdeutlichen, habe ich euch einmal eine Karte mitgebracht. Die BUler könnten diese Karte kennen, denn wir hatten die schon auf der Freizeit am vergangenen Wochenende. Und zwar seht ihr hier das Römische Reich mit seiner maximalen Ausdehnung. Ganz schön groß. Und hier unten haben wir Israel, Judäa steht hier, und hier ist Rom im Zentrum, Italien. Und zu Lebzeiten von Jesus war es so, dass derjenige, der König werden wollte, die weite Reise nach Rom auf sich nehmen musste. Also hier von unten bis hier nach Rom. Luftlinie 2300 Kilometer ungefähr. Und damals gab es nicht sowas wie Flugzeuge, die das innerhalb von ein paar Stunden zurücklegen, sondern das war eine monatelange Reise. Entsprechend war der zukünftige König erstmal für eine ganze Zeit abwesend. Der war nicht da. Es ist gut möglich, dass Jesus hier auch auf die Ereignisse seiner Zeit anspielt. Denn es ist so, dass es einen Herrscher gab, der über Judäa herrschen wollte, nämlich der sogenannte Herodes Archelaus, der Sohn von Herodes dem Großen. Das ist der, der Jesus als Kind umbringen lassen wollte. Und als der nach seinem Tod ist dieser Herodes Archelaus genau das, diesen Weg gegangen. Der ist hier nach Rom, um sich dort als König einsetzen zu lassen. Er war bei dem Volk aber sowas von unbeliebt, dass das Volk selber Leute nach Rom gesandt hat, um das zu vermeiden, dass der König wird. Also das, was Jesus im Gleichnis auch erzählt. Trotzdem ist es aber so gewesen, dass dieser Herodes Archelaus Herrscher von Judäa wurde, wenn auch nur für ungefähr 10 Jahre. Also dieses Prozedere mit der Abwesenheit des Königs, das war den Zuhörern von Jesus ein Begriff. Was die Zuhörer hier bei dem Gleichnis aber möglicherweise etwas ins Stocken gebracht hat, das ist das mit den Dienern. Denn der Mann aus dem Gleichnis ruft 10 seiner Diener zu sich. 10 seiner Diener, also 10 von seinen Dienern. Das bedeutet, er hat noch mehr Diener als diese 10. Und für den jüdischen Zuhörer damals ist es ein Hinweis schon darauf, dass womöglich Gott damit gemeint ist. Das Ganze wird noch ein Stück weit deutlicher dadurch, dass der Mann seinen Dienern Geld anvertraut und ihnen den klaren Auftrag gibt, arbeitet damit. Nehmt diesen Pfund, macht was draus. Und der aufmerksame jüdische Zuhörer könnte jetzt schon langsam eine Ahnung haben, dass Jesus hier letztlich von sich selber spricht. Dass er selber andeutet, dass er erstmal gehen muss, bevor er dann seine endgültige Herrschaft anbricht. Dass das sichtbare, das endgültige Reich Gottes nicht unmittelbar bevorsteht, womit die Leute damals alle gerechnet haben. Nein, so kommt es nicht. Erst muss etwas ganz anderes passieren. Erst stirbt der Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha einen grausamen Tod. Und durch die Auferstehung am 3. Tage bestätigt der Vater im Himmel die Königswürde von Jesus. Dann begibt sich Jesus durch die Himmelfahrt zu seinem Vater und ist erstmal nicht mehr da. Zumindest nicht körperlich als Jesus. Und von dort aus hat er seine Herrschaft angetreten. Von dort aus regiert er. Ja, man kann sagen, das Reich Gottes, es ist mit der Kreuzigung und Auferstehung angebrochen. Es ist aber nicht vollendet. Und es ist nicht so eingetreten, wie das Volk das damals erwartet hat und wie ihre Vorstellung davon war. Und das, was Jesus getan hat, diese Botschaft, mit dieser Botschaft haben seine Zuhörer damals nicht gerechnet. Aber danach, nach und nach haben seine treuen Nachfolger diese Botschaft verstanden und angefangen zu glauben. Viele aber haben es nicht geglaubt und haben Jesus dementsprechend auch nach seiner Auferstehung abgelehnt. Sie wollen nicht, dass er König wird, obwohl der Vater im Himmel schon längst die Königsherrschaft von Jesus bestätigt hat. Jesus macht seinen Zuhörern also klar, dass das endgültige Reich Gottes nicht unmittelbar vor ihnen liegt. Und das ist eine ganz klare Botschaft an seine Zuhörer von damals und nicht nur damals, sondern genauso heute. Er sagt, ey, ich habe einen Auftrag an euch. Kümmert euch darum. Legt die Hände nicht in den Schoß, denn das Ende der Welt, es steht nicht unmittelbar bevor. Lebt in der Gegenwart, nicht in der Zukunft. Und diese Botschaft, die Jesus damals seinen Nachfolgern gesagt hat und dem Volk Israel, die gilt genauso für uns heute. Es ist nicht unsere Sache, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Unser Auftrag ist es nicht, unsere Energie in Spekulationen zu investieren, wann Jesus denn nun genau wiederkommt. Niemand, der sich bisher auf einen Zeitpunkt festgelegt hat, dann und dann und dann wird Jesus wiederkommen, hatte bisher recht. Denn Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Jede Prognose, wo gesagt wurde, in dem Jahr wissen wir, Jesus wird wiederkommen, war nicht so. Hat sich als Fehleinschätzung erwiesen. Genauso sollten wir aber auch nicht vergessen, dass diese Welt hier eines Tages ein Ende hat und vergehen wird. So wie damals die Zuhörer das vielleicht ein Stück zu viel im Fokus hatten, haben wir das heute manchmal ein Stück zu wenig. Auf uns, die wir zu Jesus gehören, wartet ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und deshalb ist das Leben auf der Erde hier nicht alles. Deshalb sollen und wollen wir unsere Energie auch nicht darin vergeuden, dass wir uns hier ein tolles, ein angenehmes Leben machen, es uns hier gemütlich einrichten und unsere wahre Heimat im Himmel aus dem Fokus verlieren. Sondern unser Auftrag ist ein anderer. Was Jesus mit dem Pfund in diesem Gleichnis letztlich meint, ist, dass unser Pfund die gute Nachricht ist. Dass es die Verkündigung seiner guten Nachricht ist, der besten Nachricht, die es je gegeben hat und die es je geben wird. Dass er am Kreuz für uns gestorben ist und uns Menschen befreien möchte aus der Macht der Sünde. Diese Botschaft ist das Pfund, welches Jesus uns austeilt. Damit sollen wir arbeiten. Unser Auftrag ist es, mit am Reich Gottes zu bauen, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie zu ihm eingeladen werden, dass sie die frohe Botschaft hören. Und es gibt unzählige Wege, wie wir Menschen diese Botschaft weitergeben können, wie wir das umsetzen können. Das soll uns auch nicht unter Druck setzen, denn jeder kämpft hierbei mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten und nicht jeder ist für die großen Aufträge geboren. Da komme ich gleich an späterer Stelle nochmal genauer drauf zu sprechen. Aber was sicher ist, jeden von uns möchte Jesus gebrauchen, jeder hat ein Pfund erhalten. Wie das genauer mit dem Pfund und mit unserem Auftrag aussieht, schauen wir uns nun an, denn der weitere Verlauf des Gleichnisses liefert uns hier einige Hinweise. Und dafür schauen wir uns zunächst einmal den dritten Diener an. Dazu lese ich noch einmal die Verse 20 bis 23. Das ist da, wo Jesus mit dem dritten Diener spricht. Doch der Nächste, der kam, erklärte, Herr, hier hast du dein Pfund zurück. Ich habe es einem Tuch aufbewahrt. Ich hatte nämlich Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Sein Herr entgegnete ihm, mit deinen eigenen Worten sprichst du dir das Urteil, du böser Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Gewinn fordere, wo ich nichts angelegt habe und ernte, wo ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld da nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückfordern können. Wir sehen hier, der dritte Diener kommt mit einer Anklage zu dem König, also zu Jesus. In seinen Ausführungen versucht er sich dafür zu rechtfertigen, warum er mit dem Pfund nichts getan hat. Und es wird deutlich, dass er die Schuld überall sucht, nur nicht bei sich selber. Er hat das Pfund aufbewahrt und damit sich überhaupt nicht an den Auftrag des Königs orientiert. Und wenn man genauer hinschaut, dann zeigt sich, dass dieser Diener hier ein ganz verdrehtes Bild von Gott hat. Er nennt ihn einen strengen, einen harten Mann, der seine Diener unterdrückt und Dinge von ihnen eintreibt, für die er selber nichts getan hat. Damit spricht er sich selber das Urteil, denn selbst wenn er Recht haben sollte, was er offensichtlicherweise nicht hat, selbst dann, wenn das stimmen würde, hätte er inkonsequent gehandelt, denn dann hätte er immer noch das Geld auf die Bank geben können. Das waren damals so, wenn man das auf die Bank gegeben hat, das waren Geldwechsler, die durch Kredite das Geld zumindest ein wenig vermehren können. Dann wäre genau das passiert, was er hier sagt. Der König, der nichts dafür getan hätte, hätte ein bisschen Zinsen gekriegt, dadurch, dass der Diener das Geld dahin bringt. Aber selbst das hat er nicht getan. Selbst dieses bisschen gönnt er dem König nicht. Er hat so ein negatives Bild von Jesus, dass er gar nichts für ihn getan hat. Es zeigt sich, dass da keine Beziehung zwischen diesem dritten Diener und Jesus ist. In Vers 21 steht, dass er Angst vor ihm hat. In anderen Übersetzungen steht hier, dass er sich fürchtet. Und oft, wenn dieses Gottfürchten in der Bibel auftaucht, hat das eine positive Bedeutung. Hat das eine positive Bedeutung, dass man Ehrfurcht hat vor Gott. Damit ist Ehrfurcht gemeint, dass man seine eigene Position sich vor Augen führt, Gottes Position vor Augen führt, eine gute Eigenschaft. Aber hier wird offensichtlich, dass dieser Diener Jesus und somit Gott überhaupt nicht kennt. Da ist keine Beziehung da, kein Miteinander. Er hat eine innere Distanz, ist total verängstigt und total verdreht in seinem Bild von Gott. Gefangen in einem Bild, welches Gott einfach nur als negativ abstempelt. So sieht er Gott und so betrachtet er den Einsatz für ihn als nicht lohnenswert. Für diesen Herrscher will er nichts verdienen. Hätte dieser Diener eine Beziehung zu Jesus gehabt, dann hätte er vermutlich ähnlich wie die ersten beiden Diener gehandelt. Und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Dazu noch mal kurz die Verse 16 bis 19. Und da merken wir, dass das eine ganz, ganz andere Richtung annimmt. Der erste erschien vor ihm und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 weitere eingebracht. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger Diener, weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 weitere eingebracht. Auch ihn lobte der Herr, du sollst über 5 Städte bestimmen, sagte er. Jesus als König und Herrscher ist so anders, als der dritte Diener es zum Ausdruck bringt. Und das zeigt sich in dem, wie die hier miteinander sprechen. Die beiden Diener, die kommen nämlich beide zu Jesus und sagen, Herr, dein Pfund hat 10 beziehungsweise 5 weitere eingebracht. Dein Pfund hat es bewirkt. Der Diener rühmt das Pfund von Jesus, das Pfund des Herrn, das die weiteren Pfunde eingebracht hat. Die Diener loben Gott für das, was er ihnen anvertraut hat und dass er selber das weitere Wachstum geschenkt hat. Man merkt richtig, wie aus den Dienern hier Freude spricht, wie Begeisterung da spricht, wie sie merken, ey, der Herr hat es bewirkt. Es war ihnen eine Freude, dem Herrn zu dienen und das Pfund an Geld zu gebrauchen. Und der Herr selber hat ihnen letztlich Freude, Segen und Gelingen geschenkt. Es zeigt sich das komplette Gegenteil von dem dritten Diener, der behauptet hat, Jesus ist ein strenger Herrscher, der sät, wo er nicht erntet und der seine Diener einfach nur ausnutzen will. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Jesus selber befähigt uns, dass wir mit dem Pfund arbeiten können. Er selber ist den schwerstmöglichen Weg gegangen für jeden Einzelnen von uns ans Kreuz von Golgatha. Er hat den Tod besiegt, damit wir leben können. Ohne ihn hätten wir gar kein Pfund in der Hand. Er hat uns als seinen Nachfolgern seinen Geist gegeben und dieser ist es letztlich, der die Mission auf dieser Welt vorantreibt. Es ist nicht so, dass der ganze Druck auf uns hier lastet und Jesus da steht und uns mit der Peitsche antreibt und sagt, na, hast du was damit gemacht? Das ist das Denken des dritten Dieners. Nein, Jesus selber wirkt durch das Pfund, was er uns gegeben hat. Er liebt uns so sehr, dass er uns an die Hand nimmt und leitet, sodass wir seine Werkzeuge sein können, um an seinem Reich zu bauen. Er hat den Weg frei gemacht, damit wir mit an dem Reich bauen können, von dem wir wissen, dass es in Ewigkeit Bestand haben wird, das nie eingerissen werden wird. Von dem wir durch die beiden ersten Diener wissen dürfen, dass es eine Freude ist, da mitzuarbeiten und dass da Segen drauf liegt. Und deswegen ist es Jesu Wunsch an uns, dass wir dieses Pfund gebrauchen, welches er uns gibt. Dass wir seine Mission über alles andere in unserem Leben stellen. Dass wir unseren Hauptfokus darauf legen, sein Reich zu bauen. Dass wir von den 51 Fokuspunkten, die vielleicht mal so in unserem Leben rumschwirren, den Fokus ausrichten auf Jesus, auf das Reich Gottes. Nicht ohne Grund beschreibt Paulus im Epheserbrief die Gemeinde als Bauwerk, dass wir da mitarbeiten. Er beschreibt es nicht als Schlafwerk, er beschreibt es nicht als Diskussionswerk. Und deshalb ist sein Wunsch und auch sein Auftrag an uns, dass wir als treue Arbeiter daran bauen und uns nicht vergeuden in unnötigen Diskussionen oder in irgendwelchen anderen Nebenschauplätzen. Der Auftrag von Jesus, dass wir sein Reich bauen, das gehört an die erste Stelle in unserem Leben. Darauf soll unser Fokus scharf gestellt sein. Wie können wir nun diesen Fokus in unserem Leben zum Ausdruck bringen? Was Jesus bei dem ersten Diener hier hervorhebt, ist, dass er im Kleinsten treu gewesen ist. Der Maßstab dafür, dass er sagt, du bist ein tüchtiger Diener, ist, dass er treu war. Also der Maßstab für das tüchtige Handeln ist die Treue. Es geht nicht um Menge, es geht nicht um Masse, es geht nicht um Leistung, sondern es geht um das treue Dienen für den Herrn Jesus. Und nicht jeder ist der geborene Redner. Nicht jeder ist der große Aktivist. Nicht jeder ist der fürsorgliche Helfer und Seelsorger. Aber jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass die beste, die wichtigste Botschaft in diese Welt hinausgetragen wird. Jeder kann da, wo er ist, sein Zeugnis, seine Begabungen, seine Stärken einsetzen. Zeugnis sein für den Herrn Jesus. Jeder kann auf seine Art die Gemeinde mitbauen und tragen und seine Geschwister stärken. Und sei es, wenn man zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen an sein Bett gefesselt ist, nicht mehr aufstehen kann. Und sei es, wenn man dann treu betet. Denn auch das ist absolut notwendig und wichtig im Reich Gottes. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas leisten, sondern es geht um diese innere Haltung. Ob der Bau des Reiches Gottes an Platz 1 in unserem Leben ist, ob der Fokus auf Jesus ist. Und alles Weitere, wie wir das umsetzen, wie jeder Einzelne von euch, der hier sitzt, das macht, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und es verbietet sich auch jede gegenseitige Verurteilung, warum der eine das macht und der andere das andere vielleicht lässt. Vielleicht kommt dir gerade aber auch vor Augen, dass dir das nicht immer gelingt, dass du Gott untreu geworden bist, dass sich da was anderes in deinen Fokus eingemischt hat, in dein Bild. Etwas, was deine Aufmerksamkeit mehr auf sich gezogen hat als das Reich Gottes. Dass du feststellst, nein, leider ist das nicht immer an erster Stelle in meinem Leben auf der Agenda. Ich bin mir sicher, wenn dir das so geht, du bist in guter Gesellschaft und längst nicht alleine. Mir geht es selber leider auch viel zu häufig so, dass ich andere Dinge im Kopf habe. Dass es mir um meinen Spaß, meine Entspannung oder irgendwas anderes geht und es nicht das Reich Gottes an erster Stelle steht. Aber gerade da möchte Jesus anknüpfen und uns an die Hand nehmen. Er kennt uns ganz genau. Er weiß um unsere Schwächen. Genau dafür ist er für dich und für mich ans Kreuz von Golgatha gegangen, damit wir jederzeit die Möglichkeit haben, wieder neu unsere Prioritäten zu ordnen und neu, immer wieder neu zu ihm auch umzukehren, auch Buße zu tun. Vielleicht ist es auch nötig, das immer wieder neu Jesus zu bekennen, wenn uns das schwerfällt, dass wir den Fokus auf ihn und auf sein Reich legen. Vielleicht ist es auch mal nötig, dass wir uns mal zu Hause 10 Minuten hinsetzen, eine Liste machen, was habe ich für Prioritäten und ehrlich sagen, wie ist die Reihenfolge? Und dann nochmal neu uns vor Augen führen, wie ist sie gerade und wie sollte sie eigentlich sein? Ich will dir Mut machen, dass du das immer wieder neu für dich hinterfragst. Denn es kann immer wieder schnell passieren, dass irgendetwas anderes da ins Bild huscht und sich in den Fokus drängen möchte und dass das Reich Gottes nicht mehr im Hauptfokus ist. Ich will dir Mut machen, das immer wieder anzupacken, auch jetzt und heute, das nicht auf die lange Bank zu schieben, denn Jesus freut sich über jedes bereitwillige Herz. Er ist treu, auch dann, wenn wir untreu sind. Ich möchte, bevor ich zum Ende komme, dazu noch einen kurzen, ermutigenden Abschnitt aus dem 2. Timotheusbrief lesen. 2. Timotheus 2, die Verse 11 bis 13. Es heißt ja, und auf dieses Wort ist Verlass. Wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Wenn wir ehrlich Buße tun vor Jesus und bekennen, dass da das ein oder andere in der Prioritätenliste vielleicht über ihn gerutscht ist, was da eigentlich nicht hingehört, dann können wir umkehren von unserer Untätigkeit und Untreue und uns neu von der Kraft des Evangeliums verändern lassen. Wenn du merkst, dass das Reich Gottes in deinem Leben gerade eher eine untergeordnete Rolle spielt, bring es mutig, bring es ehrlich zu Jesus. Er wird dich nicht abweisen, denn er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und ich möchte euch, beziehungsweise genau gesagt, ich möchte uns jetzt dazu einladen, dass wir diese Frage jetzt einmal mit uns so auseinandersetzen, dass wir uns eine Minute geben, um genau darüber nachzudenken und darüber mit Gott ins Gespräch zu gehen. Wo liegt mein Stolperstein, sodass ich meinen Fokus auf das Reich Gottes vernachlässige? Wo verliere ich den Auftrag von Jesus aus den Augen? Nehmen wir uns eine Minute Zeit und dann möchte ich zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dabei helfen möchtest, dass wir unseren Fokus wieder neu auf dich richten. Ich danke dir, dass du nicht so bist, wie der dritte Diener es zum Ausdruck bringt, dass du kein strenger, harter, böser Herrscher bist, sondern uns so unendlich liebst, dass du uns ein Pfund gibst, durch das du selber wirkst. Ich danke dir, dass du uns nicht links liegen lässt oder uns abweist, wenn wir immer untreu werden. Und Herr, ich muss bekennen, dass es mir immer wieder irgendwelche Dinge in das Bild dazwischen laufen und sich mein Fokus auf Dinge ausrichtet, die nicht dein Reich sind. Dass ich mich ablenken lasse, dass ich bequem bin, dass ich mich mit Dingen auseinandersetze, die nicht dir und deinem Reich dienen. Da, wo unser Hauptfokus hingehört. Und Herr, unser Fokus soll auf dich ausgerichtet sein und ich danke dir, dass du uns dabei helfen willst und ich bitte dich, bei allem, was wir jetzt gerade in unserem Herzen bewegen und eben auch bewegt haben, dass du uns hilfst, das an der Wurzel zu packen und unseren Fokus immer wieder neu auf dich zu schärfen. Bitte hilf uns im Alltag, wo es uns schwerfällt. Hilf uns bei unserem Stolperstein. Und danke, dass du zugesagt hast, dass du da mit uns bist. Dass du uns nicht allein lässt mit dem Pfund und hier, ihr sollt arbeiten, sondern dass du selber dadurch wirkst, dass dein Pfund selber am Wirken und Arbeiten ist. Und das ist Zuspruch, das ist Gnade. Wir danken dir dafür. Bitte hilf uns immer wieder neu. Wir brauchen dich, Jesus Christus. Amen.